Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich die Befürchtung, dass ich bei diesem Gespräch ziemlich aufgeregt sein würde. Eike König ist ein Riese in der deutschen Grafik- und Kunstszene. Und in meiner Welt hat er quasi Celebrity-Status. Aber als ich Eike dann zufällig schon kurz vor unserem Date vor dem Café gleich neben seinem Atelier in Kreuzberg über den Weg lief, war alles total relaxed. Eike hat zwar eine Menge zu tun, aber er ist nicht wirklich der Typ für Hektik. Interviews mit ihm sind nicht gerade rar im Internet, aber ich wollte gern mal mehr über den Menschen Eike und nicht nur den Designer oder Künstler erfahren. Und so führten wir letzten Endes ein sehr intimes Gespräch über seine Anfänge, Eikes Kindheit und Jugend, darüber, was ihn nach Berlin brachte, den Burnout mit 30, die Zusammenarbeit zwischen seinem Studio Hort und Nike, seine Arbeit an der Uni und warum er sich für ein, wie er sagt, sehr, sehr freies Lebensmodell entschieden hat. Das Gespräch mit Eike ist übrigens meine Glückszahl Nummer 13 in diesem Podcast. Und falls du ohne den Hype bis jetzt immer noch nicht abonniert hast, wird es aber höchste Zeit. Jede Woche ein neues Gespräch mit Persönlichkeiten aus allen möglichen kreativen Bereichen. Hier im Podcast oder als Video-Interview auf YouTube. Es kostet dich keinen Cent und mich freut es sehr, auf diese Art deinen Support zu sehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hier ist deine Gelegenheit, Eike König mal ganz persönlich kennenzulernen. Das erste Mal, dass ich von dir...
Hörst du mich denn?
Ich höre dich super.
Ja, okay.
Super. Das erste Mal, dass ich von dir gehört habe und Eikes grafischem Hort,
ja.
Mit den Namen fand ich von Anfang an ziemlich cool.
Ja.
Ist auch schon einige Jahre her jetzt mittlerweile.
Ja.
Und deine Arbeit hat sich aber ja auch sehr verändert in der ganzen Zeit. Und momentan ist es eigentlich hauptsächlich Kunst, oder?
Ja. Ja, vielleicht ist das das, was am sichtbarsten ist, ne? Aber natürlich gibt es das Studio immer noch.
Ist das Studio noch genauso aktiv?
Ja, nicht mehr in der Größe.
Mhm.
Also nicht mehr in der, nicht mehr in dem Umfang, ne? Also das ist ja, ich habe 94 das Studio gegründet. Grafischer Hort war einfach, weil ich mein Büro hatte in Frankfurt im Nordend, wo ganz viele Grüne, also grüne Politikerinnen, nicht nur die, sondern natürlich auch Leute, die so ein Mindset hatten, einfach gelebt haben.
Mhm.
Und um mich herum ganz viele so Kinderhorte waren.
Okay.
Und so alle so selbstinitiierte Kinderhorte. Und ich habe den, ich war nie selbst im Hort gewesen.
Ich auch nicht.
Fand aber die Idee eigentlich ganz interessant, dass Kinder nach der Schule irgendwo hingehen, um weiter noch zu, mit Gleichaltrigen noch zu spielen und zu lernen. Und bei mir war das natürlich genau dasselbe. Ich habe studiert gehabt, habe zwar nicht fertig gemacht, weil ich halt Artdirektor wurde von Logic Records. Ich hatte einfach ein Angebot, ein tolles. Und habe deswegen abgebrochen. Ich war ja genauso eine Person zwischen, ja, ich habe mich so zwischen so zwei Zuständen gefühlt. Einmal Studium, das ist so eine Art Safe Space, sagt man so, ne?
Mhm.
Natürlich ist es schon damals starke Konkurrenz gewesen auch. Und das hat man ja auch so ein bisschen zelebriert, ne? Also dieses Konkurrenzdenken, das hat man so ein bisschen gefördert damals. Und dann plötzlich aber so ein eigenes Studio zu haben, das komplett anders ist als die Studios, die ich vorher gesehen habe oder kennengelernt habe. Und ich bin ja auch kein ausgebildeter Ökonom oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie, also ich habe keinen Wirtschaftsplan gehabt oder so, wo ich in 5 Jahren sein will oder 10, sondern es ist vielmehr aus so einer Bauchsituation heraus entstanden. Und da ist man sich natürlich total unsicher, oder ich war mir damals total unsicher, funktioniert das überhaupt? Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache auch so einen Hort auf. So eine Art Safe Space für junge Designerinnen zwischen dem Studium oder nach dem Studium und dem großen Job.
So. Aber hattest du Kunden, die du schon gleich mitgenommen hast, oder hast du irgendwie wirklich bei Null angefangen?
Nee, ich habe, das ist vielleicht auch der Vorteil eigentlich in der Musikbranche, dass ich habe ein Jahr lang war ich Artdirektor gewesen von Logic Records, so ein Dance-Techno-Label aus Frankfurt, und drumherum gab es ja schon diese ganze Kultur, das neue Genre, Techno, wir hatten einen Club, also die Leute, denen das Label gehört hat, die hatten auch einen Club gehabt, das Omen. Da habe ich Flyer und Plakate für gemacht.
So habe ich auch angefangen.
Ja, und dann Plattencover, und die Musikbranche an sich ist eigentlich sehr klein. Also jedes Mal, wenn du ein Plattencover gestaltet hast, war das so eine Art Visitenkarte. Mhm. Und jemand, dem das gefallen hat, der wollte dann mit dir arbeiten. Und so war das bei mir im Prinzip genauso gewesen. Ich habe ein Jahr lang war ich da angestellt und habe dann eine Anfrage von Andreas Dorau bekommen. Damals sehr bekannter, oder vorher war er sehr bekannt in der Neuen Deutschen Welle. Mhm. Ne? Und der war damals dann bei Motor Music gewesen, und er hat mich gefragt, ob ich ein Cover mache für seinen Remix, und das Telefon sagt du. Und das Telefon sagt du.
Und das ging dann aber auch in die Techno-Richtung, oder wie?
Genau.
Aus Neue Deutsche Welle in die Techno.
Genau.
Gab es da viele, die von NDW in Techno gekommen sind?
Ja.
War das so eine natürliche Entwicklung irgendwie?
Ich glaube, das war so, ja, es gab, also viele, das Neue Deutsche Welle klang ja so ein bisschen naiv, ne? Mhm. So, mit so simplen Sounds, mhm, und teilweise auch so Texten, wo du das Gefühl hast, es sind Kinderlieder oder so, ne? Aber da steckt auch eine unglaubliche Intelligenz dahinter. Mhm. Also ich habe viele kennengelernt, die in dem Bereich gearbeitet haben, die eigentlich auch wahnsinnig smarte Persönlichkeiten waren. Und wo zum Beispiel Trio, ne? Da und sowas.
Ah, okay. Ich stehe jetzt hier total blöd da, weil erstaunlicherweise, man sieht es vielleicht nicht, aber du bist ein paar Jahre älter als ich.
Ja, genau.
Das war bei mir alles Kindheit.
Ja. Und das klingt ja fast schon dadaistisch, ne? Mhm. So, vielleicht ist es deswegen auch hat es deswegen auch diesen Wert eigentlich, ne? Mit Sprache nochmal einen anderen, eine andere Ebene zu beschreiben. Es war ja trotzdem Popmusik. Diese Kindermelodien, die hört man heute noch in Popsongs.
Ja, also
das sind diese Dinge, die am besten funktionieren. Ne?
Ja. Ich glaube, es wird auch immer so bleiben, weil die Leute oft überfordert sind mit komplexeren Sachen einfach. Ja. Also es gefällt einfach nicht.
Ja. Ich denke, ja, und das heißt, am Radio wird halt immer so ein bisschen Seichteres gespielt hat. Ne? Und der hatte mich gefragt, und dann war ich in diesem Zwiespalt gewesen, auf der einen Seite angestellt zu sein, auf der anderen Seite jemanden zu haben von einem anderen Label, der mit mir arbeiten möchte. Und da habe ich mich damals entschieden gehabt, okay, mir ist eigentlich wichtiger, die Freiheit zu haben, zu entscheiden, mit wem ich arbeite oder wie ich arbeite. Und das war damals schon, war das schon der Traumjob überhaupt gewesen, ne? Also das Art Department zu leiten. Aber das war für mich schon der nächste Schritt der großen Freiheit, eigentlich zu selbst zu entscheiden.
Mhm.
Und so bin ich da rausgekommen, und das erste Jahr habe ich zu Hause gearbeitet, habe einfach nur damals war ein Rechner auch eine riesige Investition, so ein Apple Quattro oder wie der hieß. Und habe das Ganze zu Hause aufgebaut und das war von Anfang an sehr erfolgreich.
Mhm. Aber du hast alleine gearbeitet da noch, genau, oder hast du gleich alleine?
Ja.
Und mit dem Computer, ich habe irgendwann mal gehört, dass du mit dem Computer nie so richtig warm geworden bist, oder?
Ja, doch, ich fand das schon, ich finde Technologie schon faszinierend, mhm, absolut, ne? Im Studium habe ich analog gelernt und Typografie in der Bleiwerkstatt und mit Repros und ganz klassisch Dinge kleben, ausschneiden und so. Und das war für mich so die Sozialisation mit Design. Mhm. Eher so ein Experience, also so ein Erlebnis, ne? Mit Geruch, Temperatur, ne direkten Kontakt zum Format. Ne? Und ich weiß noch, unsere Uni hat dann, ich habe in Darmstadt studiert, die haben dann die ersten Computer bekommen, die ersten Macs. Und ich glaube, im dritten Semester habe ich zum ersten Mal am Rechner gesessen. Mhm. Und das war faszinierend. Also, ne, also das, was vorher wahnsinnig lang gedauert hat, oder vielleicht auch unmöglich war, einen Bleisatz zu setzen, war da plötzlich möglich. Und ich habe mich dann auch erstmal so ein bisschen verliebt in die Möglichkeiten. Und dann habe ich über die Zeit einfach festgestellt, dass der Computer eben doch auch nur ein Werkzeug ist und dass ich sozusagen das Analoge und das Digitale auch parallel laufen lassen kann in meinem Leben. Ne? Und dass mir das Analoge was ganz anderes gibt als jetzt das Digitale. Und ich kann das auch crossen. Also ich kann auch erst analog arbeiten, dann ins Digitale gehen, dann wieder ins Analoge gehen und so. Und da bin ich schon dankbar, dass ich eigentlich beide, also dass ich so diesen Digitaltransfer irgendwie miterlebt habe.
Ja, das stimmt. Ja. Wenn viele, die heute einsteigen, haben, glaube ich, wirklich das Problem, dass das Analoge überhaupt nicht mehr aufkommt irgendwie. Ja. Die Idee ist einfach schon gar nicht mehr da.
Genau.
Ja. Ja. Aber das hatte damals auch gut zusammengepasst eigentlich dann zeitlich, dass Techno gerade quasi aufkam, ja, wirklich in dem Umfang dann. Und dass die Gestaltung am Computer auch gerade aufkam, weil das war ja dadurch auch noch recht basic dann eigentlich.
Genau.
Aber das hat von der Ästhetik her gut gepasst eigentlich zu Techno, weil das ja auch so was Neues war und auch noch so basic war mit den Synthesizern und die ganzen Geschichten.
Ja, das war sicherlich, wenn so eine, das sind vielleicht auch die großen Schritte, die wir erleben. Wenn eine neue Technologie kommt, dann ist die auch immer Trigger oder Inkubator für ganz neue Dinge. Und die finden natürlich in allen Bereichen statt. Besonders natürlich in der Kunst, also ob es Musik ist oder plötzlich hat es überall etwas bewegt und Neues ist entstanden dadurch. Ne? Die Dinge laufen ja meistens auch parallel. Ne? Also, wie du sagst, ein neues Genre. Ich meine, davor gab es schon Bauhaus und davor gab es auch schon Electronic Body Music und so. Ne? Also das ist ja alles aus diesem Ganzen entstanden so. Aber plötzlich war das in der breiteren Masse einfach da. Und das neue Genre brauchte natürlich auch ein neues Gesicht und da war der Computer sozusagen auch ein kleiner Gehilfe, diese Ästhetik zu formulieren. Ne? Wobei ich auch damals schon immer, weil es eben noch nicht so festgefahren war oder festgeschrieben war, wie das aussehen musste, wie zum Beispiel Heavy Metal hatte ein ganz starkes Gesicht gehabt oder Jazz, ne? Das hatte schon so ein visuelles Branding irgendwie gehabt, wo du anhand des Covers feststellen konntest, das ist ein Jazz.
Die Farben, ja, und alles war schon immer klar irgendwie.
Die Formen, ne, und sowas, ne? Und es war bei Techno noch nicht so. Und das ist vielleicht auch ein großer Vorteil für mich gewesen, dass ich einfach das eher auch als Experimentierfeld gesehen habe. Also es gibt ganz viele, es gibt Cover, die wirklich digital gemacht worden sind. Dann gibt es aber auch viele, die komplett analog entstanden sind, fotografiert wurden und dann in den Computer gebracht wurden, mhm, oder gescannt wurden und so. Und Ja, so oft passiert das eben nicht, dass ein neues Genre. Also viele kleine Subgenres und sowas, die entstehen immer wieder, aber so ein komplett neues, das ist ja selten.
Es war halt elektronische Musik letzten Endes die Geburtsstunde und das war vielleicht ein bisschen früher, aber wo es so massentauglich wurde zu einem gewissen Grad. Und heute ist elektronische Musik ja eines der größten Genres einfach.
Ja.
Und ist ja auch genreübergreifend letzten Endes.
Ja, du findest das ja überall. Mhm. Ne? Du findest es im Hip-Hop, du findest es überall.
Genau.
Also, überall gibt es ja auch Mischformen einfach. Und auch demokratisch, ne? Dass man sich da einfach auch bedienen kann. Ne? Man findet das plötzlich auch im Heavy Metal. Ne? Also nicht nur die E-Gitarre, die dafür irgendwie stilbildend war oder sowas. Und was war die ursprüngliche Frage gewesen? Ah, geografischer Ort.
Ich habe nicht mal eine Frage gestellt, glaube ich. Ich glaube, du hast einfach angefangen.
Genau. Ja, und so habe ich angefangen. So habe ich zu Hause die ersten 2-3 Jahre, habe damals schon viel gearbeitet mit einer Agentur, die hieß Silver Haze. Mhm. Und der Typ, der das gemacht hat, der war absolut crazy. Der hatte so High-End-Maschinen gekauft gehabt für 3D-Renderings und hatte so eine unglaublich interessante Gruppe an Leuten da, die sich mit 3D beschäftigt haben, aber auf so einem High-End-Level. Also das war, so eine Maschine hat gekostet 100.000 Mark, glaube ich, damals. Und so ein Programm Softimage so 30.000, 40.000 oder so. Das war wirklich, das war einfach nicht zugänglich für Normalbürger oder Normalbürgerin halt. Ne? Oder und der hatte so eine interessante Gruppe plötzlich da um sich herum geschafft, die sich damit beschäftigt haben. Und mit denen habe ich einige 3D-Cover realisiert, aber auf so einem super High-Level, also High-End-Level. Und das fand ich dann schon wieder sehr spannend. Also ich habe schon früh angefangen, auch mit anderen Leuten zu arbeiten, die Dinge konnten, die ich nicht konnte.
Aber hast du dann quasi die Art-Direktion übernommen und die das dann technisch umsetzen lassen?
Die haben mir das sozusagen gebaut, gerendert.
Aber das ist ja interessant, weil dann hast du ja früh eigentlich schon angefangen, was zu machen, was du jetzt auch immer noch machst, dass du nämlich manche Sachen auch von anderen einfach produzieren lässt, oder?
Genau.
Und viele Leute machen den Schritt ja nie. Also ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlecht drin, ich kann Sachen nicht abgeben.
Das war so der Anfang gewesen. Ich habe dann einen von den Leuten auch, Ralf Hiemisch damals, den habe ich auch angestellt, das war mein erster Angestellter gewesen. Da haben wir dann auch ein neues Büro, oder ich habe damals ein Büro dann gemietet und ich konnte nicht jetzt einen Angestellten haben und zu Hause das machen irgendwie. Das war so der Schritt in die, der nächste Schritt sozusagen halt. Und dann haben wir ein paar Jahre lang zusammengearbeitet und Ralf ist dann komplett ausgestiegen aus Grafik und macht jetzt, wie heißt das? Also eine Bewegungslehre. Der ist jetzt eher so.
Ach, wirklich?
Er ist so therapeutisch. Er hatte massive Rückenschmerzen bekommen, also durch das Arbeiten am Computer einfach. Und hat dann aus der Not heraus sozusagen, hat er dann die Reißleine gezogen, hat gesagt, ich muss was anderes machen und hat sich dann mit einer, das hat einen Begriff, das ist so eine...
Ich weiß, was du meinst, ich habe es auch auf der Zunge, aber ich...
Alexander Technik.
Okay, genau. Das hatte ich nicht auf der Zunge.
Alexander Technik. Also ist ja auch nur eine Technik von vielen, ne? Aber damit hat er sich so ein bisschen auseinandergesetzt. Erstmal natürlich, um sein eigenes Leid sozusagen zu kurieren. Und hat sich dann ausbilden lassen als Lehrer und ist dann so komplett in dieses Ökosystem der Alexander-Techniker eingestiegen und hat hier in Berlin, der ist früher nach Berlin gezogen als ich, hat auch hier um die Ecke gewohnt gehabt zum ersten Mal. Und ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal besucht habe, das war noch ein ganz anderes Berlin gewesen damals. Und der ist jetzt ganz erfolgreich eigentlich damit unterwegs, aber das ist eigentlich ist es ein wahnsinnig einer der besten Illustratoren, die ich kenne. Wirklich. Also ich kenne sehr viele. Das hat er komplett aufgehört.
Okay. Aber auch nicht mehr irgendwie in der Freizeit? Das ist wirklich kein Teil seines Lebens mehr, oder?
Nee, da hat sich der Fotografie so ein bisschen, er macht so Porträts unter viel, aber auf so einer sehr persönlichen Ebene. Damit hat er sich beschäftigt und das hat er auch etabliert. Das macht er so parallel. Also er bietet so Alexander-Technik, aber auch so ein bisschen so eine fotografische Betreuung an. Und das andere hat er komplett nicht aufgegeben, aber das fand ich schon so ein, ich fand das damals schon unglaublich mutig, ne? mit so einem Können dann so einen radikalen Schnitt zu machen und zu sagen, das hilft mir jetzt nicht weiter, ich komme dann mit dem Leben nicht weiter, ich kann damit mein Geld verdienen, aber ich gehe daran zugrunde.
Ja, ja. Ne? Und oft schränkt einen das ja einfach ein, wenn man so viel Erfolg hat tatsächlich. Man kann es deswegen dann nicht aufgeben.
Vielleicht auch, ja. Genau. Ja, und dann, ja, ja.
Und das macht sehr mutig.
Und ich habe dann, mit 30 habe ich dann, oder kurz vor 30, oder mit 30 habe ich dann eine Depression gehabt und dann war ich ein halbes Jahr raus. Und da habe ich so ein, heute nennt man das Burnout, ne? Ich war ziemlich schnell sehr erfolgreich. Und ich bin unglaublich ehrgeizig. Das liegt so ein bisschen an, ich habe früher Leistungssport gemacht.
Du warst Turner, gell?
Genau, Turner.
Also tut mir leid, aber hat sich dein Körperbau etwas verändert? Du hast nicht mehr so den idealen Turner-Körperbau, oder? Du machst jetzt eher Gewichtheben und so, das ist eher dein Ding.
Ich war eher so Fitness jetzt, genau. Ja.
Turner stellt man sich ja immer so ganz drahtig vor eigentlich.
ich habe natürlich eine andere Figur als damals, ne? Aber ich habe von 3 bis 17 habe ich geturnt.
Ja. Und auch auf einem ziemlich hohen Level dann, gell?
Ja, ja, und auch richtig, richtig oft und trainiert und mein ganzes Leben war um dieses Turnen herum organisiert. Ne? Diese ganzen Jungs, die bei mir in der Mannschaft waren und die Familien, die da dran gehängt haben und so, das war eine komplette Orga nur für Turnen. Ne? Und dann ist mein Trainer gestorben und der so, sozusagen die eigentliche, fast schon die eigentliche Vaterfigur war, ne? weil ich mehr Zeit mit ihm verbracht habe als mit meinem eigentlichen Vater. Und er war dann plötzlich weg und
war das plötzlich?
Ja, das ist ein Unfall gewesen. Ein Industrieunfall. Okay. Also der ist ein Industrieunfall gewesen. Ich muss da nicht ins Detail gehen. Und und dann mussten wir einen anderen Trainer suchen. Dann haben wir uns einen gesucht aus einer Bundesligamannschaft und mussten woanders hinfahren, in einer anderen Stadt. Und es war einfach wesentlich mehr Orga dann. Und ich glaube auch, diese Trauerarbeit damals, die hat mich so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht einfach. Ne? Ich habe dann plötzlich so, die Pubertät war ja bei mir kontrolliert immer noch durch die, man hatte ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, auszubrechen, ne? So eine Mannschaft ist ja auch so ein sozialer Druck. Man kontrolliert sich gegenseitig. Und das habe ich dann in Frage gestellt irgendwann. Habe ich dann so, mein Gott, was habe ich denn erlebt in meinem Leben bisher? Und
mit was für einem Alter war das dann, dass du das hinterfragt hast?
So 16 hat es angefangen, wo ich dann so kritisch wurde. Ich habe nie jemanden geküsst, ich habe keine Drogen genommen, keinen Alkohol getrunken, weißt du, so Dinge, die einfach um mich herum plötzlich so wichtig wurden, ne? Oder von denen ich immer irgendwie gehört habe oder so, die waren komplett ausgeblendet in meinem Leben. Ne? Mein Leben war einfach so unglaublich strukturiert. Und da ist so ein Rebell in mir erwachsen. Ne? So, da habe ich so einen Weg gesucht, sozusagen da irgendwie rauszukommen. Und das war dann auch der Motor für ganz viele Dinge eigentlich, so ich muss mich da befreien draus. Das klingt jetzt so dramatisch.
Ne? Aber, ja, ich weiß schon, jeder hatte in seinem Leben einfach so Momente.
Das klingt jetzt so wirklich so, aber das war für mich irgendwie, das fing einfach an mit dem Tod und dann das drüber nachdenken, über das Leben. Dann war ich sowieso ein Kind der, des Kalten Krieges. Also es gab immer diese atomare Bedrohung, die war immer stetig vorhanden. Man hat sich sowieso darüber, oder ich habe immer Angst gehabt.
War das tatsächlich so präsent? Ich meine, du warst in Frankfurt damals, gell?
In Rodenbach, das ist bei Frankfurt, das sind 30 Kilometer von Frankfurt, ja, so ein kleinem Dorf. Ja, das war präsent, weil, weil um dich herum, das waren ja alle so Einfamilienhäuser, um dich herum haben die Leute teilweise so Shelter gebaut, so
Atomkraft. Wirklich?
Ja.
Wow,
also
okay.
In ihrem Garten so kleine Mikrobunker, ne, so wo zwei Leute reinpassen.
Und wenn man dann jung ist, verschreckt einen das wahrscheinlich ganz schön, oder? Also auf einmal so eine Realität, es wird so real auf einmal dann.
Ja, ja, und genau. Und es gab ja dann, es gab immer noch den Sirenenalarm, den gibt es ja heute selten noch, also wo die, die Sirenen einfach getestet worden sind jede Woche. Es gab Jodtabletten einfach, es gab Zettel für den Fall des atomaren Kriegs oder sowas halt, wie man sich verhalten muss. Ne? Und Leute haben Konservendosen gebunkert. Damals habe ich mir schon gedacht, mein Gott, wenn du da in so einem Bunker sitzt und dann, da bin ich immer runter in unseren Keller gegangen und habe mal geguckt, wie lange das Essen eigentlich hält. Und das ist nicht so lange. Ne?
Nee.
Also, da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es besser, wenn du sofort stirbst und nicht irgendwie in so einem Erdloch hockst und dann
langsam
irgendwie
verhungerst.
Nicht mehr rauskommst.
Ja.
Weißt du, so. Ja, und das war irgendwie so, das war mein Szenario, in dem ich da so aufgewachsen bin. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss da raus. Und ich habe dann aufgehört. Und das war so ein bisschen auch das Ende von dieser ganzen Mannschaft, so ein bisschen. Ne? Wir haben uns dann als Jungs mehr darüber unterhalten und so, und einige sind auch dabei geblieben, aber eigentlich ist die Mannschaft dadurch auch ein bisschen, hat sich aufgelöst.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, all das nachzuholen, was ich gefühlt verpasst habe. Ne?
Dann so mit 16 hat es dann angefangen, oder?
Mit 17 habe ich dann so. Ne?
Aber es ist ja auch jetzt immer noch nicht Spätzünder, würde ich sagen. Ist ja gutes Alter eigentlich.
Ja, aber ich war dann immer der Erste auf der Party, der betrunken war. Weil ich einfach überhaupt keinen Zugang dazu hatte.
Ja, ja.
Ne?
Man braucht ja so Jahre, wo man den Umgang erstmal lernt.
Ja, ja.
Auch mit solchen Sachen.
Absolut, absolut. Aber das ist so, Und da bin ich dann erstmal so ein bisschen wild gegangen. Aber ich glaube, weil mein Leben so reguliert war, habe ich so einen Gegenentwurf entwickelt dafür. Also zum Beispiel dieses Arbeiten gehen war plötzlich nicht mehr so Teil des alten Lebens. So, das wollte ich nicht mehr.
Mhm.
Deswegen ist so die Selbstständigkeit auch so ein bisschen das Ergebnis meines Befreiungsschlags sozusagen halt. Ne? Und das habe ich mir bis heute bewahrt eigentlich. Ne?
Mhm.
Ich will immer so unabhängig wie möglich sein und auch Leuten, mit denen ich arbeite, so viel Unabhängigkeit wie möglich
geben.
Ne? Also, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind da irgendwie so. Und so hat sich dann das Büro auch über die Jahre einfach entwickelt. Ne? Am Anfang war es, wie gesagt, nur der Ralf. Dann hatte ich meinen Breakdown gehabt. Dann habe ich.
Das war aber einfach Überarbeitung letzten Endes.
Das war einfach Überarbeitung. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin im ständigen Service von jemand anderem halt. Ne?
Also, aber bist du sonst eher, ich meine, bist du wahrscheinlich jetzt auch nicht eine wahnsinnige Frohnatur, oder? Weil ich meine, du scheinst mir eher Realist zu sein.
Nee, ich bin schon auch
ja?
ein guter Laune-Typ.
So weil deine ganzen Kunstsachen, so wie dieses New Normal Times und sowas, das scheint mir alles, oder irgendwie, es gibt ein Poster, glaube ich, wo drauf steht, The Future is gonna be a shit show oder irgendwie sowas in der Art. Also ist ja schon eher die Realität ins Boot holen.
Ja, ja. Ja, nee, das bin ich auch. Ne? Also ich bin auch schon ein Optimist. So.
Mhm.
Also ich bin auch jemand, der vielleicht auch Dinge einfach benennt und dann trotzdem optimistisch ist. So. Ich bin jetzt nicht irgendwie zynisch oder sowas.
Was hatte ich denn nach Berlin verschlagen dann? Das war ja erst ein paar Jahre später.
Genau.
Also einige Jahre später dann. Du bist seit 2007 oder so in Berlin?
Seit 2007, ja. Mhm. Ja, das war, ich habe dann in Frankfurt mein Studio gehabt, die sind langsam gewachsen, wir sind immer größer geworden, plötzlich waren wir so 8 Leute, ich musste aus meinem alten Büro raus, bin in so einen alten Stall. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es in der Stadt noch Ställe gibt, ne? Aber natürlich früher gab es halt Ställe in Städten. Ne? Es gab so keine Autos und so, und es war einer der wenigen Ställe, die es noch gab, sozusagen.
Da würden sich alle Hipster heute die Finger nachlecken.
Absolut, das war so ein Hinterhof, ne? Und da stand so ein einzelnes Ding halt, und das war eigentlich so ursprünglich der Pferdestall gewesen. Und damals habe ich mich getrennt gehabt von meiner Partnerin, bin dann da eingezogen sozusagen, es war auf 2 Ebenen gewesen, oben habe ich gewohnt, unten habe ich das Büro. Es war eine wahnsinnig spannende, tolle Zeit. Ich habe ganz viele internationale Leute bei mir gehabt und wir hatten einen Hof, wir haben gefeiert, wir hatten auch ein ganz starkes gemeinsames soziales Leben. Es war auch so ein bisschen so ein Traum von mir, so eine Kombination aus, wir arbeiten zusammen, aber wir haben auch eine Freundschaft irgendwie. Mhm. Ne? Und damals, wie gesagt, viele waren international, haben mit Frankfurt nichts zu tun gehabt, sondern sind eigentlich wegen dem Büro nach Frankfurt gekommen. Mhm. Und damals gab es eine offene Stelle in Wien von Zickmann, der ist nach Berlin gegangen als Professor. Und da war die Überlegung, ob ich mich bewerbe in Wien, und war dann auch ein paar Mal in Wien gewesen, habe einen Vortrag gehalten.
Auch eine schöne Stadt.
Ja, ja. dann habe ich schon gemerkt, oh, die Leute kriegen so ein bisschen Muffesausen, ne, weil ich irgendwie so mit Wien liebäugle, und weil sich dann natürlich auch die ganze Struktur verändern würde, wenn ich jetzt ein Professor wäre in Wien, noch in Frankfurt mein Studio hätte, dann wäre das irgendwie, dann müsste ich immer nach Wien reisen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, haben wir uns unterhalten drüber, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht. Mir ist mein Studio wichtiger einfach, ne? Ich bin noch so jung, ich kann auch irgendwann in die Lehre gehen. Wo wollt ihr denn hin? Ne? Und dann haben die alle gesagt, nach Berlin.
Ach, das ist wirklich die Frage in den Raum gestellt. Genau. Ihr entscheidet jetzt, wo wir hingehen.
Genau. Ja, und ich war so, ich war ja vollkommen verankert in Frankfurt. Ne? Ich kannte ganz viele Leute, das ist eine kleine Stadt.
Du hast dein ganzes Leben ja bis dahin dann eigentlich davon.
Ich kannte die ganze Szene, wenn du Scheiße gebaut hast, nachts irgendwo auf einer Party oder so, wusste das jeder. Das ist so. Und irgendwann bin ich durch die Stadt gelaufen. Wie gesagt, ich habe mich getrennt gehabt damals, war alleine. Und eins dieser Krankenhäuser habe ich mir überlegt, so, ist das dieses Krankenhaus, wo ich irgendwann mal sterben werde? Und dann habe ich mir gesagt, ja, komm, ich frag mal die. Man ist ja auch, ja, manchmal braucht es einfach einen Trigger, um was anderes zu machen. Mhm. Und da war einfach die Frage, sag mal, gibt es einen Ort, wo ihr lieber arbeiten würdet, was ihr spannender findet jetzt als Frankfurt, ne? Nur weil das Büro hier ist und so? Und da haben die gesagt, wie gesagt, nach Berlin. Und dann bin ich erstmal fast ein Jahr lang nach Berlin immer gereist und habe ein Studio gesucht. Überall eigentlich, in Prenzlauer Berg und in Neukölln und so. Und habe dann hier gegenüber, alte Tabakfabrik, habe ich dann so eine Etage gefunden, Vermieterin auch, die Besitzerin noch ist, der auch diese Tabakfabrik gehört und so. Und die fand das toll, dass eine junge Person so ein Studio da hat. Und da sind wir dann eingezogen. Dann sind wir alle zusammen nach Berlin gezogen.
Aber wenn Sie damals Hamburg gesagt hätten oder München, wärst du dann nach Hamburg oder München gegangen?
Ja.
Ja?
Ja.
Also hattest du überhaupt keine Präferenz? War es dir wirklich wurscht?
Nee. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin jetzt nicht. Also klar, ich bin komplett dort sozialisiert. Ne? Meine richtigen Freunde, so die ich von früher kenne, die leben dort und so. Ne? Und meine Eltern, meine Familie. Und ich wäre wahrscheinlich aus eigenen Beweggründen gar nicht weggegangen. Mhm. Das ist immer so, man braucht dann doch irgendjemand anderen vielleicht, oder ich brauchte jemand anderen. Und hätten die gesagt, Hamburg. Ja. ich hatte schon mal überlegt gehabt, nach Hamburg zu ziehen, weil natürlich ganz viele, damals in der Musikbranche, ganz viele Labels in Hamburg waren und ich Hamburg auch eine tolle Stadt fand. Mhm. Ich war ganz oft in Hamburg gewesen und habe da sehr viele Leute gekannt. Ich fand den Typ Hamburger oder Hamburgerin super. So, ich fand die Elbe, dieses Tor zur Welt toll. Mhm. So. Ich fand das Alternative gut daran, auch die Gegensätze und so. Das mochte ich aber auch in Frankfurt, ne? Dass es auf der einen Seite Banker gibt, die so ein Parallelleben leben, ne? Und dann gibt es so eine super Subkultur. Ne? Mhm. Und es gibt viel Hochkultur, viele Museen. Also ich fand das irgendwie so einen interessanten Reibungspunkt irgendwie so.
Wenn man genug sucht in den Städten, also in Großstädten, findet man das, glaube ich, auch immer. In manchen Städten wird es mehr nachgesagt als in anderen, aber es ist ja auch immer die Frage, wie viel Mühe man sich gibt, diese Kulturen zu finden.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Nee, ich finde zum Beispiel in München auch toll. Ne? Also, aber München ist noch klickenhafter.
Absolut. Ja. Ne? Also, aber wenn es auch kleiner ist, aber ja, sehr, genau. Viel kleiner.
Ja, ja. Aber München finde ich zum Beispiel einfach den, wo das verortet ist, ne? Mit den Alpen, mit dem Umland und so, das finde ich schon wahnsinnig reizvoll. Das hat so eine Lebensqualität, die ich vielleicht in meinem Ältersein auch mehr schätze als jetzt, mit 25 war mir das wurscht.
Ja, ja, klar.
Weißt du, da ging es mir darum, dass ich ja, gut feiern kann, Leute kennenlernen kann und sowas. Ne? Und ja, und dann sind wir nach Berlin gezogen. Und dadurch, dass wir alle zusammengezogen sind, haben sich auch alle hier herum irgendwie so eine Wohnung gesucht gehabt.
Kreuzberg.
Genau. Und dann haben wir hatten so eine riesige Dachterrasse, da haben wir wahnsinnig viel gemacht, wie von Kino im Sommer, über Konzerte, über Feiern einfach halt, ne? WLAN-Partys gemacht und so. Und wir haben einfach wahnsinnig viel zusammen gemacht. Und deswegen habe ich nicht so ein. Ich musste nicht in eine Stadt rein und kenne niemanden. Mhm. Das ist ja auch oft so das Problem, dass man so Leute kennenlernt. Und dadurch, dass wir für die Musikbranche gearbeitet haben, damals auch ein Label, ganz viel hier in Berlin, Get Physical, Bookershade und so, haben die uns auch immer in die Clubs reingeholt. Ne? Also deswegen war so Berghain und sowas, es war alles so auch Teil unseres hier Ankommens gewesen.
Aber es ist ja auch gut dann, dass du, weil wenn du deine ganze Clique mitbringst, besteht ja auch die Gefahr, dass man dann da drin hängen bleibt. Ja, irgendwie. Ja. Aber dann hast du Gott sei Dank auch was gehabt, was der Gegenpol war.
Genau. Und ja, und dann hat sich das so, und dann sind die Leute sind älter geworden. Wir waren ja dann teilweise auch so 10, 12 Leute gewesen. Wir waren richtig viel. Mhm. War eigentlich zu groß, ne, ein bisschen.
Und hast du es nochmal gedownsized dann irgendwann? Sind es nochmal weniger Leute geworden dann wieder?
Oder? Ja, ja.
Ja, ja. War das eine bewusste Entscheidung?
Das hat sich so permanent so verändert, so ein bisschen an den Bedürfnissen der Leute, so ein bisschen. Ne? Also viele haben dann eigene Büros aufgemacht von mir. Holland zum Beispiel, Jakob und Nathan haben ein eigenes Studio aufgemacht. Tobias hat ein eigenes Studio aufgemacht mit Stahl Air. Andere sind nochmal zurückgegangen nach Frankfurt oder woanders studieren. Alle haben so kleine Studios aufgemacht.
Aber du hast natürlich auch, Hort ist ja auch irgendwie nicht so wie keine Ahnung, DDB oder sowas, irgendeine große Werbeagentur irgendwie, wo die Leute halt reingehen und da drin versauern im Beamtentum, sondern ich meine, deins ist halt mehr so eine Schmiede auch oder fast ein Kader. Wieder ein bisschen wie deine Turnmannschaft damals, genau. Eigentlich da.
Ja, das war so ein bisschen auch die Idee gewesen halt, dass die Leute da so, ich habe ja dann auch sehr früh angefangen mit Praktikas, ne? Und ich fand das so einen wichtigen ersten Schritt auch für die Leute. Da haben wir haben sehr viel Wert drauf gelegt, wie wir mit Praktikanten umgehen. So, haben immer zwei für ein halbes Jahr geholt, die ganz unterschiedlich waren. Eine Person war mehr konzeptionell, andere war mehr visuell. Die mussten Dinge zusammentun, die haben sich kennengelernt dadurch. Und so habe ich natürlich ein riesiges Netzwerk an total interessanten Leuten. Also bei uns gab es teilweise Bewerbungen von 200, 300 auf eine Praktikumsstelle, und zwar weltweit.
Ja.
Und da waren top junge Leute dabei, einfach. Ne? Und das ist natürlich auch ein Privileg oder ein Luxus auch, den man dann so ein bisschen hat, ne? Mit so einer Reputation, dass sich so tolle Leute bewerben einfach, dass man da ab einem gewissen Punkt dann auch einfach nur noch auch die Auswahl hat an ganz spannenden Persönlichkeiten.
Ja.
Und dann habe ich schon gar nicht mehr nach Leuten gesucht, die tolles Grafikdesign machen, sondern, keine Ahnung, tolle Kunst machen oder tolle Musik machen. Oder das ging dann viel weiter plötzlich. Und so hat sich natürlich ein ganz, war das so ein spannendes Umfeld irgendwie so. Und die haben immer wieder Frische reingebracht. Die waren immer so unbedarft. Und
wie lange waren die immer da? Wie lange zum
Ein halbes Jahr waren die immer da. Genau. Und wir haben das dann so total streng gemacht. Es gab 2 Bewerbungsfenster im Jahr und dann konnte man sich immer für das nächste Jahr bewerben sozusagen halt. Und dann haben die zeitgleich angefangen und der eine kam aus Kanada und die andere aus Korea. Und dann haben die sich zum ersten Mal getroffen und dann haben die ein Projekt erstmal zusammen gemacht und wir haben die dann aber auch integriert in unsere Prozesse und ich habe die immer auch gleich motiviert, sich frei zu machen von ihrer Ausbildung und anders zu denken und so. Und für viele war das, glaube ich, auch so eine Art Selbstbewusstsein entwickeln nochmal hier. So, ne? So eine Stimme entwickeln, mit der sie da irgendwie wie wir vielleicht auch als Büro selbstbewusst gewissen Kunden gegenüber auch Dinge eingefordert haben und einen Diskurs gesucht haben und eben nicht einfach nur Dienstleister waren oder so.
Ja, ne?
Und das hat vielen einfach geholfen zu sehen, dass das funktioniert als Modell.
Und das hat die ganze Branche braucht das, glaube ich, auch heute eigentlich immer noch. Ich habe in einer kleinen Werbeagentur gearbeitet, von der Größe her wahrscheinlich ähnlich wie ihr zu dem Zeitpunkt, aber die haben bei den ganzen Pitches mitgemacht und sowas immer. Ja. Ich habe die ganze Zeit Dummies geklebt, das war immer noch mein Ding.
Ja.
Und, so, und ich fand es total scheiße, in diesem Raum dann zu sitzen und irgendeinem Kunden irgendein Zeug zu pitchen, für das du kein Geld bekommst letzten Endes. Und sie suchen sich dann halt irgendwie da aus und dann vor allem da auch sich die Richtung auszusuchen, in die sie dann die Konzeptphase da quasi abzuhaken, fand ich auch schon immer total scheiße. Und es war irgendwie, sobald der Pitch gewonnen war, war irgendwie, okay, jetzt setzen wir nur noch um. Und ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam, das Herangehen.
Ja, da war ich immer sehr konsequent von Anfang an eigentlich. Ne? Das ist so, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, ne? Musikbranche, da habe ich immer genügend Aufträge gehabt. Und dann plötzlich ging es international, das erste Projekt mit Walt Disney für EXPN. Dann die ersten Geschichten für Nike und so und ich war da immer und irgendwann kamen auch nur noch interessante Anfragen.
Wie früh war Nike dabei? Weil ich würde sagen, Nike ist wahrscheinlich international das, wofür du am bekanntesten bist, oder?
Ja, ich denke auch. 2005 ging das los.
Okay. Ja. Und sind die bis heute noch dabei oder hat sich das irgendwann getrennt?
Ja, das ist sehr stark personenabhängig.
Das ist es ja immer. Du brauchst halt den richtigen Ansprechpartner.
Genau. Wir haben halt damals angefangen, mit Michael Spoljarek zu arbeiten. Das war der CD, der Kreativdirektor für Basketball. Der hat verschiedene Rollen gehabt bei Nike. Und über den haben wir ganz viel direkt mit Portland, also jetzt nicht irgendwie Nike Deutschland oder Europa, gemacht. Und damals fing das schon an mit LeBron James, einer der größten Basketballer unserer Zeit.
Ist der auch schon so lange dabei mittlerweile?
Das ist
manchmal erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja. Und damals hatten wir so ein, die hatten uns angefragt gehabt für eine Schuhverpackung. Und dann haben wir damals schon so ein komplettes System entwickelt gehabt, mit dem man alles machen konnte. Und dann waren die so völlig begeistert, so, wow, ihr habt jetzt nicht einfach nur die Verpackung gemacht, sondern ihr habt eigentlich ein ganzes System gemacht. Und dann haben wir schon den, als nächsten Job hatten wir schon den Visual Center gehabt. Das ist so eine Art Brand Guideline für die Marke LeBron James, wo wir eine Schrift entwickelt haben und grafischen Stil und Wildposting-Kampagnen und In-Store-Geschichten und Merch und was weiß ich was alles. So ging das los. Und diese Beziehung zu Michael Spoljarek hat sich bis heute gehalten. Er hat aber, wie gesagt, er hat so Funktionen gewechselt innerhalb von Nike.
Aber er ist noch bei Nike.
Er ist noch bei Nike, aber jetzt ist er im Lab und da gibt es nicht so viel Budget für Externe. Mhm. Und im Moment machen wir, wir haben dann sehr wenig gearbeitet für Nike Portland und mehr für Nike Shanghai. Mhm. Und da haben wir dann, wir machen ja jetzt mehr so, also früher gab es öfters so kleinere Projekte, wo es um so einen grafischen Stil ging oder so, oder so eine Kampagne. Und heute machen wir eher so Brandings. Mhm. Also so, jetzt hatten wir so ein Branding gemacht gehabt für so einen Running Hub in Shanghai. Es ist noch nicht mal online bei uns. Run High Lane, das ist so ein neues Konzept von Nike, wo so eine Art kultureller Center auch, wo es mehr geht darum, nicht nur Sachen zu verkaufen, sondern sozusagen auch so ein Treffpunkt zu sein für so eine Runner-Community.
Das klingt ja eigentlich noch spannender dann, oder?
Ja, ja. Ja, und so ein flexibles System, Store-System ist das so, wo es wo man Workshops machen kann, wo es einfach mehr ist als nur Shopping-Experience, sondern einfach so eine so ein Treffpunkt halt für so eine Community. Ne? Und das haben wir gemacht gehabt und ja, wie gesagt, viel für Shanghai und dann kam Covid. Ne? Und China waren die ersten, die zugemacht haben. Ne? Also die waren auch die ersten, die wir aufgemacht haben. Aber
ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Kam da dann nochmal eine Auftragswelle, als die wieder aufgemacht haben erstmal?
Nee, wir sind jetzt gerade immer noch in die Verträge zu erneuern. Da hat sich einiges geändert. Und das machen wir jetzt gerade noch. Wie gesagt, als Covid kam, war dann komplett alles hier runtergefahren. Mhm. Also ein Kunde, Musanturm, der hat uns komplett gekündigt, den haben wir dann verloren sozusagen. Andere ist einfach so ausgelaufen, man hat es dann nicht mehr gebraucht, ne? Die Kulturhäuser waren zu. Mhm. Und ja, und da war dann schon so ein bisschen so, oh, die Überlegung auch von mir, mache ich das Ganze zu einfach, ne? Höre ich jetzt damit auf, weil das andere läuft auch.
Die Kunst hat genau, es abgelöst.
Ja, vielleicht sollte ich mich komplett drauf konzentrieren und so, ne? Und hatte ja sowieso mehr Zeit jetzt damit verbracht eigentlich die ganze Zeit. Und dann im Herbst kam dann so eine Anfrage aus Paris für einen großen Pitch. Und normalerweise, wie gesagt, Pitch mag ich nicht so gern. Aber es war ein bezahlter Pitch gewesen und es war auch übersichtlich, was die Leute anging. Und es war einfach ein unglaublich interessanter Kunde.
Okay.
Also ich kann jetzt noch nicht darüber reden, aber...
Habt ihr den Pitch gewonnen?
Ja, genau.
Okay.
Und dann habe ich ein junges Team zusammengestellt. Also nicht das, was wir die letzten Jahre immer waren. Da waren wir ja so 7 Leute, 6 Leute. Das hat sich so durch die Pandemie auch so ein bisschen aufgelöst. Alle haben versucht, selber ihr Ding zu machen. Und habe ich so ein ganz junges Team zusammengestellt. Und dann haben wir das wie früher. Also man muss auch sagen, in den letzten Jahren war das auch alles sehr autonom. Ne? Die Sachen haben einfach funktioniert. Ich musste da nicht mehr viel machen. Mhm. Weil das ist... ich wollte das ja auch so, dass sich so ein Studio entwickelt, dass ich da keine große Rolle mehr drin habe. Ne? Also nicht mehr benötigt werde im Sinne von...
So als Galionsfigur mehr oder weniger.
Genau.
Da bist. Ja. Aber meinst du, Hort funktioniert ohne Eike König? Oder meinst du,
nee, das wahrscheinlich nicht. Nee.
Das ist schon sehr fest an dich gekoppelt, oder?
Ja. Mhm. Ja. Also ich habe ja auch gefragt gehabt, ob jemand von meinen Mitarbeitern das übernehmen möchte. Ne? Und so. Das wollten die nicht.
Ja, das ist eine vernünftige Entscheidung wahrscheinlich. Es wäre wahrscheinlich sehr traurig, wenn man dann auf einmal sieht, wie es bergab geht.
Ja, oder einfach sich an einen anderen, auch wenn man so lange mitgemacht hat und sowas, und die haben es ja auch geformt. Das ist
ja, klar.
Ich habe ja nur den Raum gegeben dafür, ne? Aber ich bin natürlich dann schon auch sehr stark nach draußen gegangen und war auch immer der Sprecher für uns alle. Ja. So, ne? Und nee, und dann habe ich mit einem jungen Team gearbeitet. Es war unglaublich toll, wieder so ein bisschen Creative Direction zu machen einfach und das irgendwie auf so ein Level zu bringen, dass wir das Ding gewinnen. Ne? Und Und dann kam eine zweite Anfrage aus Australien von großen Kunden und so, für die machen wir jetzt auch ein Branding. Und jetzt plötzlich sind wieder, es ist halt immer noch eine gute Marke, muss man halt sagen. Obwohl wir uns kaum zeigen und so, ne? Und viele Leute denken, das Ding wäre irgendwie tot oder eingeschlafen zumindest. Und jetzt habe ich auch wieder total Lust, seitdem ich das Erlebnis auch wieder hatte mit diesen jüngeren Leuten, gemeinsam irgendwie auch so einen Erfolg zu haben. Und das Jahr wird sich damit beschäftigen, dass wir da in Paris sind und so. Für die aufregend. Das ist ein wahnsinnig tolles Projekt. Das ist nochmal was anderes als Nike, ist nochmal was anderes als diese Hochkulturen wie Bauhaus oder sowas. Ne?
Hör auf drüber zu reden. Ich hasse diese Momente, wo mir Leute dann sagen, es kommt was ganz Großes, yeah. Ich kann dir noch nicht sagen, was.
Genau.
Vielen Dank dafür, ja.
Ja, und da muss ich sagen, macht es auch wieder, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das weiter. Mhm. Ne? Also, und so war das mit Hort irgendwie immer gewesen. Mhm. Ne? Also als ich ganz allein war, fiel mir irgendwann die Decke auf den Kopf und dann habe ich jemanden gehabt und dann sind wir gewachsen und dann war es irgendwann zu viel, dann war es plötzlich so, dann ist die Gruppe zusammengebrochen in so kleinere Gruppen, ne, und dann gab es so Social Twist, ne, mhm. Das ist halt so, ab einer gewissen Größe entsteht halt, die beste Gruppengröße ist halt so eine Two-Family-Pizza-Größe, ne, mit zwei Familienpizzen kannst du die ernähren sozusagen. Da hast du immer noch Kontakt zu allen und so, ne? Und
ich bin ziemlich verfressen. Bei mir wären es zwei Leute. Wie viele Leute rechnest du da ein?
Du siehst aber nicht aus.
Ja. So sechs bis acht Leute oder sowas rechnest du da.
Genau. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und jetzt macht es wieder richtig Spaß. Also jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich auch Lust drauf, das einfach noch weiterzumachen halt. Ne?
Aber wie ist es jetzt die, ich meine, du hast ja gesagt, du hattest dich auch schon ziemlich verlagert auf die Kunst jetzt halt. Das ist ein ziemlich großer Teil geworden. Und man kann dann ja auch nicht einfach seine Zeit wieder völlig frei davon wegschaufen. Ich meine, du hast ja da jetzt auch so einen gewissen Selbstläufer irgendwie geschaffen.
Ja.
Und ich meine, du hast brutalen Output. Ja. Zumindest sieht es immer von außen so aus. Ja. Das heißt, du bist ja schon ziemlich viel beschäftigt auch mit dem ganzen Kunstzeug. Kunstzeug klingt etwas abwertend, aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar. Man hat ja am Ende nur 100% Energie. Ne? Das ist, man denkt immer, man könnte das irgendwie... Man könnte was dazu kaufen. Nee, es ist einfach eine Frage der Organisation, Zeitmanagement. Mhm. Da bin ich einfach immer besser geworden vielleicht auch. Ne? Also, dass ich immer einen gewissen Fokus legen kann. Ich unterrichte ja auch.
Und du hast noch ein Kind seit drei Jahren?
Wie lang? Zwei Jahre.
Ja, genau. Auch noch dazu.
Jetzt haben wir noch einen Sohn.
Aha.
Da war ja auch die Frage, wie kriegen wir das alles hin? Mhm. Wie müssen wir das organisieren? Und Anne und ich, ne? Das ist ja... kriegen wir eigentlich gut hin. Und das war mir auch wichtig, dass wir es gut hinkriegen, weil die Dinge mir ja wichtig sind hier. Mhm. Ich kann die ja nicht einfach aufgeben.
Ja.
Oder so. Und ja, gefühlt klar ist es manchmal stressig und so, aber es gibt immer so, ich muss immer Prioritäten setzen. Während dem Semester muss die Priorität Uni sein.
Mhm.
Ja, und da gibt es immer so gewisse Tage, die sind einfach reserviert für die Uni. Jetzt durch die Digital-Uni hat sich das natürlich nochmal verändert.
Machst du es einfacher für dich?
Auf der einen Seite ist es einfacher, weil ich nicht reise. Auf der anderen Seite treffe ich mich wesentlich mehr mit Studierenden digital.
Du bist in Offenbach, oder?
Genau.
Wie lange bräuchtest du, um da tatsächlich anwesend zu sein? Persönlich in Offenbach?
Zwei Tage bin ich immer da.
Nee, aber ich meine die Reisezeit von Berlin?
Fünf Stunden so.
Das läppert sich natürlich schon ordentlich dann.
Ja, aber wie gesagt, das Digitale macht das natürlich alles flexibler und normalerweise habe ich mich dann immer auch mit all den Leuten getroffen innerhalb der zwei Tage.
Mhm.
Und jetzt verteilt sich das so auf die ganze Woche eigentlich so. Das finde ich nicht schlecht und ich finde auch, gewisse Dinge gehen wahnsinnig gut digital. Aber der eigentliche Unterricht ist physisch. Also das ist eben, ja, das ist das Gespräch, das ist das Arbeiten in der Gruppe, das ist das ne, tägliche Austauschen sich und auch motivieren gegenseitig oder kritisieren gegenseitig und sowas. Und das ist natürlich total eine Katastrophe im Moment für die Studierenden und auch für mich. Ne? Also ich würde sagen, das ist, ich denke mal, ein Teil des Digitalen wird man beibehalten einfach, weil es
praktisch
ist. Ich finde das super. Ne? Man muss auch nicht immer reisen. Ich freue mich auch schon auf den Moment, wo wir uns alle wieder einfach sehen.
Mhm. Und, es geht schon was verloren, wenn man einfach nicht im selben Raum ist.
Ja, und ich habe auch so eine, ich habe eine andere Dynamik, wenn ich vor Ort bin. Mhm. Ich bin anders präsent. Mein Körper ist auch ein wichtiger Teil meiner Sprache.
Einfach. Und auch der Geist ist auch anders da. Wenn ich vor dem Computer sitze, ich habe immer das Bedürfnis, irgendwas anderes parallel zu machen.
Ja.
Wenn ich mit jemandem im Raum sitze, kann ich mich zu 100% konzentrieren.
Dann. Genau. Und bei mir ist es genauso. Ich gehe da an die Uni und dann ist mein Telefon aus. Und alle wissen hier, man kann mich nicht erreichen, ne, bis abends oder so. Und wir haben da wirklich einen Tag lang, wo wir miteinander sprechen können einfach. Ne? Und hier ist es, dann klingelt jemand dann, ne, und du strukturierst es nochmal anders und so.
Wie ist denn es hier? Wir sind ja hier gerade in deinem Atelierbereich, ist das. Und der Hort ist aber auch das Gegenüber, hast du vorhin gedeutet, oder?
Das war. Ich bin ja gekündigt worden.
Ah, okay.
Ja, weil ich war ungebeten. Ich war, ich habe zu Zeiten, wie lange habe ich da, bis zum letzten Jahr, vorletzten Jahr, irgendwann hat man mir, die ältere Frau, die da besessen hat, die ist gestorben und ist dann
die Nummer.
Vererbt
Verstehe.
Worden an ihre Familien, zwei verschiedene Familien. Und mit denen bin ich scheinbar nicht so gut ausgekommen. Also das habe ich nicht so mitbekommen, aber man hat mir dann gesagt gehabt, dass ich in diesen Kreis der Leute, die da mieten, nicht reinpassen würde.
Ach wirklich, so richtig persönlich? Ja.
Okay,
das ist auch eine Nummer.
Ja, ich hab das eingefordert. Ich habe den Grund eingefordert sozusagen. Und es gab eine Mieterversammlung. Und auf die war ich offiziell noch eingeladen gewesen, aber mir war schon gekündigt worden. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich hin. Mhm. Also ich frage die in der Gruppe einfach auch, um eine Transparenz für alle anderen Mieter zu haben. Halt, ne? Und dann habe ich die direkt gefragt und dann haben die gesagt, ja, meine Persönlichkeit passt da einfach nicht rein. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe ein super Verhältnis zu all den anderen Vermietern. Seit Jahren. Ne? Ich bin ja da, seit 2007 arbeite ich da. Seit Jahren kenn ich die Leute dort.
Ja, und du bist ja auch ein recht sozialer Typ eigentlich. Das heißt, du bist ja total integriert wahrscheinlich in die Straße und das Leben, oder?
Ja, und das hat mich so ein bisschen gewundert. Ne? Also man kann mir auch Dinge sagen, wenn sie stören. Ne? Also wenn ich mal irgendwie zu laut war oder so, dann muss man es mir einfach sagen. Dann mache ich das auch wieder leiser und so. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der da irgendwie so ein Ego-Ding nur durchzieht oder so, sondern...
Nicht der laute Künstler, der nur in seiner Welt lebt.
Genau, ja, ich bin da total... Ich weiß, dass ich in der Gesellschaft lebe und ich weiß, dass es da auch Rücksicht nehmen muss. Ich will das ja auch, dass andere Leute das auch machen. Mhm. Also von daher war ich total schockiert über diese Einschätzung.
Mhm.
Und damals war das schon, also vor 2 Jahren war es schon so gewesen, dass im Umkreis von hier die Mieten einfach wahnsinnig explodiert sind. Damals habe ich 6 Euro bezahlt, unglaublich billig.
Ich komme
aus
München.
Auch 300 Quadratmeter gehabt. Ne?
Aha.
Und ich hatte dann Glück gehabt, einfach weil ich auch so, ich hab immer auch so ein Neighborhood gesucht. Also ich komme aus einer Kleinstadt wie Frankfurt, da kennt man Leute und sowas wollte ich hier auch immer haben. Mhm. Auch wenn es eine riesige Stadt ist, habe ich hier natürlich so meine, wir haben uns vorhin im Café getroffen. Und so. Ich kenne einfach hier, wir wohnen 5 Minuten laufen von hier. Ich kenne einfach wahnsinnig viele Leute hier. So, ne? Ich habe auch im Haus gibt es eine tolle Community oder hier, ich kenne halt einfach so diese für mich wichtigen Leute kenne ich einfach halt und so bin ich an den Raum gekommen, das ist so eine alte Schreinerei gewesen und erinnert mich auch an einen früheren Hortstall und da habe ich halt, ich zahle jetzt zwar mehr, aber ich bin immer noch dort, wo unser Kind geht hier in den Kindergarten, wir wohnen hier und ich muss jetzt nicht raus nach Wedding oder nach Pankow. nur weil ich es da bezahlen kann und hier eben nicht. Ne?
Aber das heißt, Hort ist gerade komplett remote oder wie läuft das eigentlich heimatlos momentan?
Wir brauchen keinen Ort mehr. Mhm. Gemeinsame Arbeiten in einem Raum ist auch so eine alte Denkweise. Das hat viele Vorteile, weil man viele Dinge schneller löst, wenn man vor Ort ist und so.
Ja, also dieser direkte Austausch ist manchmal schon.
Ja, und es ist natürlich auch ein sozialer, wichtiger Punkt, ne? Irgendwo hinzugehen und Leute zu treffen und beim Kaffee nochmal andere Dinge zu besprechen. Und das war auch für mich immer ein ganz wichtiger. Früher, als ich in Nord bin, da haben wir uns, die erste Stunde haben wir uns erstmal mit dem Kaffee hingesetzt und über Politik geredet und sowas. Ne? Das war einfach ein wichtiger Einstieg in den Tag, in den Alltag rein, ne? Und in den Arbeitsalltag rein. Und irgendwann, wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich ja nur noch mit Senioren, also mit Leuten gearbeitet, mit denen ich schon sehr lange arbeite. Und die hatten alle ihre eigenen Strukturen gehabt und ihre eigenen, wann die gearbeitet haben, wo die. Das war immer komplett individuell. Und ich habe denen ja auch immer die Verantwortung gegeben für das Projekt. Das war ja auch immer eine Idee, ne? um autonomer, persönlich auch autonomer zu sein von dem Ganzen halt, ne? Um überhaupt lehren zu können und Vorträge zu halten irgendwo auf der Welt und so. Und jetzt hat sich so in dieser Pandemie hat sich so gezeigt, so ich brauche gar keinen Ort mehr. Ja, also von dem Team jetzt sitzt einer in Kopenhagen, die andere sitzt in Paris und der andere sitzt in Frankfurt.
Wahnsinn. Aber habt ihr manchmal irgendwie dann zu genau. Orte, wo ihr jetzt zusammenkommt? So, Zeiten
genau.
und Orte?
Genau. Ja. Wir haben so intensive Arbeitstreffen, wo man einfach so 4-5 Tage lang gemeinsam an einem Ort sitzt und einfach einen Großteil der Arbeit oder der Fragen löst, sozusagen gemeinsam, und dann kann man auch wieder in seinen eigenen Bereich gehen. Und das hat sich, das läuft wunderbar, muss ich sagen.
Aber das ist dann auch analog zu dem zu deinem Lehrauftrag, wie das jetzt gerade läuft, eigentlich, dass du da sagst, genau. Dieses Entfernte hat auch Vorteile und dass du das halt dann auch nutzt. Ja. Aber es ist ja schon noch ein Schritt irgendwie, oder? Weil auch die Außenwahrnehmung, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn du sagst, wir haben jetzt kein Büro mehr, dass dann irgendwie große Firmen oder irgendwer halt sagt, irgendwie, wir können euch nicht mehr ernst nehmen oder sowas. Ist das irgendwie ein Faktor mal gewesen? Ihr habt aber auch das Standing, dass das nicht mehr aufkommt, oder? Aber meinst du, dass es ein Problem sein könnte bei einer kleineren Firma? Ja. Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, deswegen tun die auch immer so, als wenn so riesige
Agenturen werden. Deswegen ist immer wir, wenn der eine da sitzt. Ja.
Das ist so, das sind so die kleinen Tricks halt, ne? So, man kann ja aufgrund von Webseiten kann man ja nicht mehr drauf schließen, was für eine Unternehmensform das ist und so. Ne? Und aber da hatte ich die Leute, die hier anfragen, denen war das immer vollkommen egal. Deswegen hatte ich immer am Anfang ein großes Problem in Deutschland gehabt. Also Adidas ist nie auf mich zugekommen, weil Adidas mich wahrscheinlich nicht ernst genommen hat. Mhm. Einfach so. Ne? Das ist auch so eine deutsche Mentalität.
Die sind, ne, zu starr einfach.
Ja, die brauchen dann irgendwie einen Empfang und eine Sekretärin oder einen Sekretär. Weißt du, die brauchen so, oder einen Meetingraum, die brauchen so Strukturen, die von so erfolgreichen Partnerunternehmen irgendwie kennen. Ne? Und das habe ich nie geboten.
Es ist ja auch oft das Problem, hast du da zu tun bei so mittlerem oder mitteloberes Management, ja? Und das sind ja Leute, die ja, also ich will das jetzt nicht vereinheitlichen, jetzt werden die alle so, ja, aber oft ist da ja auch was da, die genießen halt auch, dass sie dann irgendwie gehutscht werden, wenn sie irgendwo hinkommen, dass dann irgendwie so Tamtam um sie gemacht wird und sowas. Ja. Und wenn du es überhaupt nicht bietest, dann glaube ich, ist ein großer Faktor, dass sie einfach sagen, aber da kriege ich Kaffee und Kuchen, wenn ich ankomme.
Genau. Ja. Das haben wir halt auch nie, ich habe auch keinen Dienstwagen, mit dem ich davor fahre und irgendwas repräsentiere. Mhm. Dieses Repräsentieren fand ich immer schon auch so fragwürdig. Ja. Und deswegen war ich komischerweise auch immer zu eher jetzt mit USA, das mag vielleicht auch ein Klischee sein, aber denen war das vollkommen egal. Du hast was angeboten, was die total gut fanden. Und dann wollten die mit dir zusammenarbeiten.
Aber ist Nike ein besonderes Unternehmen, was das angeht? Ich meine, also vielleicht haben sie es nur geschafft, sich so cool darzustellen, aber ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass Nike einfach anders, irgendwie jugendlicher oder flexibler tatsächlich rüberkommt als andere Unternehmen. Also du sollst jetzt weder was Positives noch Negatives über deinen Auftraggeber sagen, aber.
Ja, ich denke, da gibt es auch andere, ne? Da gibt es auch die Financial-Leute und so Zeug und die sind natürlich auch ein anderer Schlagmensch.
Ja, klar.
So, ne? Also ich habe ja nur mit Designern zu tun. Mhm. Das ist natürlich, und das ist auch so eine Blase, in der man sich da so bewegt. Ne? Das ist so ein bisschen. Aber eigentlich fanden die Leute es auch immer interessant. Also mit denen ich habe auch immer Leute gesucht, die das gut finden, so. Mhm. Die das interessant finden, dass wir irgendwie auch, dass wir zum Beispiel sagen, wir so ein Job, den wir jetzt zusammen machen, das ist ein Prozess. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Das wird dauern und so ein Zeug. Mhm. Das fanden die Leute immer interessant. Wir hatten auch hier so Workshops mit solidigen Leuten von Nike, wo wir dann so zwei Tage hier in Berlin geplant haben mit Künstler besuchen und abends essen gehen zusammen und dann hier so, also nicht hier, da drüben zusammen sitzen und wir haben Vorträge vorbereitet in so einem kleinen Rahmen und so ein Zeug so und dann kommen die in so einen Workshop-Raum rein, das fanden die toll. Mhm. Ja? Und eben nicht in so einem Meetingraum zu sitzen, der so austauschbar ist und auf jeder, an jedem Ort dieser Welt irgendwie sein könnte. Ja. Ne? Und ich glaube, ich habe da schon auch immer eine Präferenz gehabt, mit Leuten zu arbeiten, die das auch wertschätzen, dass man eben, hier geht es nicht darum, was ich repräsentiere, sondern was ich tue.
Einfach. Aber das heißt, du lieferst ja schon, bist schon auch bereit, eine kleine Show zu liefern. Vielleicht, weil es dir auch liegt, aber weil ich meine, diese ganzen, vor allem diese Künstlerbesuche und sowas, das ist ja eigentlich noch eine größere Show eigentlich, also nicht negativ, aber du weißt, ich meine, eine größere Show als die Leute in dem Meetingraum und dann mit Sandwiches zu versorgen.
Ja, ich wollte halt aber auch so ein bisschen so einen kulturellen Input. Mhm. Was bietet die Stadt noch so? Ne? Und das fand ich schon immer, das mache ich mit meinen Studierenden ja auch. Mhm. Und diese Grown-Ups, warum sollen die nicht auch so einen Input haben, der sie vielleicht mal wo ganz anders hinbringt, gedanklich oder sowas halt. Ne?
Und vor allem, wenn man ihnen den Rahmen bietet, dass sie sich da auch reinfallen lassen können und dass es irgendwie okay ist und cool ist. Ich glaube, dann kommen sie vielleicht halt auch mit einer ganz anderen Einstellung dann raus.
Ja, oder mit anderen Gedanken zurück und sagen, das finde ich einen interessanten Ansatz, vielleicht können wir mal eine Kollaboration machen oder sowas. Mhm. Ne? Da ging es ja auch immer so ein bisschen darum, zu netzwerken und Leuten noch die Möglichkeit zu geben. Das ist ja auch mein Job mit den Studierenden. Ich musste ja auch irgendwie versuchen, über meine Kontakte irgendwie unterzubringen. So. Das ist auch ein Teil meines Jobs auch. Mhm. Ne? Denen irgendwie Kontaktmöglichkeiten zu geben, wo sie vielleicht anknüpfen können und dann irgendwas aufbauen können. Ja. Halt. Und das war, glaube ich, schon immer auch so. Ich arbeite ja hier drin und das ist auch ein Spiegelbild meiner Arbeitsweise oder meines Charakters einfach halt. Ne? Und ich bin halt nicht einer, der. Ich habe da nichts dagegen, wenn jemand ein super cleanes Büro hat. Mhm. Ne? Also ich kenne da auch gute Mirko Borsche und so, ne? Der sich da von tollen Architekten sein Büro bauen lässt und so und das dann abgebildet wird in irgendwelchen Magazinen, wo so eine komplette Archivstruktur da ist und so ein Zeug halt, ne? Das ist ja.
Das ist halt ein anderer Style einfach.
Das repräsentiert auch was halt, ne? Und das ist aber auch eher Mirko. Mhm. Ne? Und ich finde es auch toll. Also, aber das wäre einfach nicht meins. Ja. Ich könnte da, wenn ich da drin sitzen würde, würde ich mir vorkommen wie ein Alien. Ne? Ja. So, ich würde einfach mich nicht wohlfühlen.
Aber was auch deine Arbeitsweise, glaube ich, ganz gut widerspiegelt und deine Einstellung ist, du hast häufiger schon die Geschichte erzählt, dass du diese ganzen Entwürfe, die ihr für Nike gemacht habt, was ja irgendwie Hunderte und Hunderte waren, ja, dass ihr die eigentlich nicht veröffentlichen durftet, dass du es dann aber einfach gemacht hast.
Ja.
Und ich glaube, dir war aber von vornherein klar, dass das ein Clou ist und dass die das geil finden werden, oder?
Ja, da war.
Sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie war dir das war dir bewusst.
Ja, das war schon auch so eine Haltung, die, das ist natürlich klar, das gehört auch zum Bild vom Hort so ein bisschen, ne? So dieses.
Bisschen gegen die Regeln.
Shit, genau. So, ne? Oder, ich probiere es jetzt einfach mal. Ne?
Und es hat aber ja auch
so,
funktioniert.
So war das in der Gestaltung auch immer. Wir haben auch immer gesagt, wir probieren es einfach mal. Mhm. Wenn wir es nicht probieren, dann werden wir es nicht ändern oder dann werden wir es nicht durchkriegen. Und das war schon immer auch so eine Haltung von mir gewesen, so ich kann Dinge wiederholen oder ich kann einfach Dinge neu ausprobieren. Mhm. Und wenn ich sie wiederhole, dann komme ich in so eine Art Routine und werde mich da auch nicht mehr irgendwie weiter fortbewegen oder ich probiere einfach andere Dinge. Und das ist genauso mit diesem, das sind unter Verträge, die du unterschreibst, die sind ziemlich hart, ne, eigentlich. Ne? Und da ist man auch eigentlich sehr stark gebunden dran. Und irgendwie, klar, das, am Ende hat man gesehen, dass diese alten Entwürfe dann in die Moodboards der jetzigen Anfragen reingekommen ist. Und dann sieht man, dass es auch ein Arbeitstool ist von den Leuten. Das ist wie so ein Archiv von, ja, warum soll ich die wegschmeißen? Warum soll ich die nicht zugänglich machen einfach? Ne? Und
ich meine, selbst wenn es Sachen wären, die sie nicht haben wollten, wäre es zumindest gut, was zu haben, wo man draufdeuten kann und sagen kann, das nicht.
Ja.
Also es kommt ja wirklich kein Nachteil dabei rum.
Ja. Ja, und man sieht einfach, dass das ist eine Riesenfirma. Das ist, ne? Und oft sind wir ja gefragt worden, etwas Extremes zu entwickeln, was sie noch nicht machen können, aus ihrer Position heraus im Moment, wo die Marke steht oder sowas halt. Ne? Und deswegen waren oft Anfragen gewesen, so Extreme zu zeigen. Also extrem weit vorne, zeitgenössisch, und eher da, wo sie jetzt gerade sind. Und dadurch haben die immer auch so einen Ausblick bekommen, wo könnten wir hin. Und man sieht auch, dass die Dinge, die wir vor 4, 5 Jahren gemacht haben, dass sie plötzlich in 2, 3 Jahren aktuell werden für die.
Mhm. Greifen sie denn tatsächlich auch auf die konkreten Sachen zurück?
Ja. Ja. Oder man sieht einfach, dass es ein Trend ist, der dahin geht. Und dann haben die sich einfach auch mit so weiterentwickelt, dass die das aufgreifen können, ne? Sozusagen mit ihrer Marke. Und das ist so, ich finde man musste das mal wieder ein bisschen weiter pflegen. Ich habe das dann irgendwann aufgehört, abzudaten, aber vielleicht sind die späteren Arbeiten oder Projekte, die wir gemacht haben, auch zielgerichteter gewesen. Also weniger Output.
Ihr habt euch auch ein bisschen eingegroovt gehabt, wahrscheinlich einfach schon da mit dem Kunden.
Weniger Output, aber dafür konzentrierter. Ne? Mhm. Also klarer schon an den Ergebnissen.
Wir haben ja heute nur beschränkt Zeit, deswegen wollte ich eine Frage zumindest noch reinkriegen und das ist deine Professur, ist eine Professur, oder? Mhm. War das ein aktiver Wunsch von dir oder hat sich die Gelegenheit geboten, weil du hast ja damals gesagt, Wien war das Angebot da, oder?
Wien gab es eine Option, ich war auch schon vorher, war ich schon Gastprofessor gewesen, in Weimar, in Mainz war ich schon mal.
Aber war das ein Wunsch von dir oder hat sich einfach die Gelegenheit geboten und dann hat man es mal ausprobiert?
Nee, eigentlich nicht. Nee, wie gesagt, ich fand, ich habe ja so ein sehr freies Lebensmodell auch gewählt, aus Gründen, weil ich eben nicht in irgendeiner Struktur gerne sein möchte, ne? in der ich dann irgendwie funktionieren muss oder an die ich mich irgendwie so halten muss. Und eine Institution ist eine ganz starke Struktur, ne? Und dadurch, dass ich Gastprofessor war, war ich immer auch ein Gast in einer Struktur. Mhm. Das heißt, man hat mir gewisse Freiheiten.
Ja, es ist immer schön, von außen reinzukommen.
Weißt du, so, ich konnte mich immer noch so verhalten, wie ich musste nicht unbedingt Tagesarbeit machen. Mhm. Ne? So eine Institution ist ja oft selbstverwaltet. Das heißt, es gehört auch dazu, dass du diese Uni weiterbringst. Und deswegen war das nie so ein wirkliches Interesse, weil das so ein bisschen gegen mein Büro gearbeitet hätte. Mhm. Ne? Und damals habe ich so eine Masterklasse gehabt in Österreich, in Salzburg. Und da habe ich einen Anruf bekommen von der HFG. Und ich war vorher schon mal Gastprofessor für ein Jahr an der HFG gewesen. Fand es toll. Ist ja mein Soziokreis, weißt du, ich komme ja von dort und ich kenne viele Leute dort. Kenne viele Leute auch, die da studiert haben und so. Und ich fand die Uni auch immer interessant. Und meine Familie lebt da, ich lebe in Berlin. Weißt du, das war auch so ein. Irgendwie waren da viele Dinge, die irgendwie gepasst haben. Und die hatten mich gefragt gehabt, ob ich mir nicht vorstellen kann, mich da zu bewerben. Mhm. weil da gerade eine offene Professur da war. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Habe da aber nicht so, also ich habe mich jetzt nicht beworben, um, es war nicht nötig gewesen. Viele bewerben sich ja wirklich, weil sie das auch als Einkommensquelle sozusagen, als wichtigste Einkommensquelle in ihrem Leben.
Ist es relevant als Einkommensquelle? Also ich brauche jetzt keine Zahlen, aber...
Nicht mehr so wie früher, ne? Mhm. Also früher war eine, wenn du eine Professur hattest, hast du richtig gut Geld verdient.
Okay.
Heute ist es nicht mehr so da. Durch den Euro und so ist das alles... Und dadurch, dass ich reise, ich zahle einen Großteil meines Einkommens, zahle ich für Reisen. Mhm. Also das darf auch nicht, meiner Meinung nach, also für mich war es nicht ausschlaggebend, dass ich dann ein Honorar bekomme jeden Monat.
Ne? Ja, ich glaube, sobald man Leuten was beibringen soll, sollte das schon, muss man da auch eine gewisse Leidenschaft für haben, für die Zusammenarbeit, weil ansonsten ist man, glaube ich, nicht geboren dafür, um Lehrer in irgendeiner Form zu sein.
Ja, also es ist so, wirtschaftlich kann ich mehr verdienen, also in der Wirtschaft. Ne?
Ja, gut.
Und deswegen, ich habe mich da beworben aus so einer, auch mit einer Freiheit heraus, mir macht das nichts aus, wenn ich das nicht bekomme. Mhm. Das bringt mich jetzt nicht in so eine Situation, wo ich dann gucken muss, muss ich mich woanders bewerben oder so, ne? Also da haben die mich genommen. Da war ich schon so, wow, okay. Da habe ich auch ganz viel getan, gleich am Anfang. So ein Festival gestartet, After School Club und so. Und
sorry, wann war das, dass du die angenommen hast, die Stelle?
2011.
2011, okay.
Ja. Und gleich im nächsten Semester habe ich so ein Festival gemacht, 2012. Habe ich dann ein paar Mal gemacht und so. Und dann nach so, ich glaube mal, kurz bevor meine Entfristung, also ich bin entfristet, habe ich nochmal so einen Stopp gemacht und habe gedacht, okay, willst du es wirklich weitermachen oder... Und da war ich sehr kritisch, da habe ich echt gedacht gehabt, so nee, eigentlich muss ich aufhören. Mhm. Eigentlich bräuchte ich so, also die Vorstellung, das irgendwie bis zu meinem Rentensein irgendwie zu machen.
Als würdest du jemals in Rente gehen.
Ja, genau. Ja, aber für so einen Beamten gibt es natürlich, also es ist eine Verbeamtung. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, es gibt so gewisse Routinen, in die man reinkommt. Ne? Es gibt immer wieder ein neues Semester, Erstsemester, im Wintersemester. Die stellen immer wieder dieselben Fragen. Mhm. Man begegnet immer wieder denselben Ängsten.
Die Leute sind ja auch letzten Endes, wenn man ehrlich ist, austauschbarer, als man eigentlich eingestehen will. Du hast jedes Jahr schon eben dieselben Fragen, dieselben Ängste, dieselben Talente auch.
Ja, genau. Ja, und da habe ich so ein bisschen Angst vor gehabt, muss ich sagen. Mhm. Dass es mich so abnutzt. Also dass ich die Motivation verliere, begeistert dort zu sein. Mhm. Und ich finde schon, man muss das begeistert machen. Das ist sowas, man muss den Leuten ein Feuer legen, dass sie selbstständig anfangen rumzugucken, was passiert da gerade. Ne? Und die müssen kritische Bürgerinnen werden, die Gestalter sind, weißt du? Mhm. Das ist so, ich finde, da muss was Empathisches dabei sein, da muss was Verantwortungsvolles gegenüber dem Beruf, aber auch gegenüber der Gesellschaft sein. Da müssen so ganz viele Fragen auch verhandelt werden, die nicht unbedingt jetzt mit dem Können zu tun haben oder sowas, ne? Und dafür muss man schon auch begeistert sein, finde ich so. Sonst ist es so ein, wenn es mir keinen Spaß macht, dann kann ich nichts vermitteln.
Ja, also es muss ja deine Eigenleistung sein, weil das sind ja alles Sachen, die nicht auf dem Lehrplan stehen, sondern das sind ja einfach Sachen, die du ihnen menschlich letzten Endes mitgeben willst.
Genau, die sind mir wichtig und die will ich vermitteln. Und wenn ich dafür nicht die Energie habe, dann bin ich ein schlechter Vermittler. Mhm. Ja, dann vermittle ich nur zynische Ignoranz oder was Bösartiges oder so. Ne? Und irgendwie muss ich ja trotzdem, klar, kritisch vorbereiten, aber auch motivieren und sagen, egal, ist schwer, aber man kann was machen halt. Ne? Und da habe ich so wirklich so eine Phase gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, vielleicht lasse ich das nochmal, vielleicht greife ich das nochmal später auf, wenn ich ein paar Jahren oder so, ne, aber und dann habe ich viel Gespräche geführt, auch mit den Studierenden und irgendwie habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es. Und ich habe mir gesagt gehabt, ich bin ja nicht gezwungen, das zu machen. Also ich kann immer noch sagen, in 1-2 Jahren oder in 10 Jahren, wenn ich das Gefühl habe, das ist, jetzt reicht's. Mhm. Ich muss nur selber den Punkt bestimmen können, ja, wo ich sage, so, es funktioniert einfach nicht mehr für mich.
Hat man in so einer Profession eine fixe Kündigungsfrist? Also musst du das Semester zu Ende machen, irgendwelche Verpflichtungen, oder kannst du irgendwie sagen, ich bin jetzt raus?
Ach, ich könnte hier heute auch einfach rausgehen, ne? Mhm. Aber
es ist ja schön, die Freiheit, oft hält einen die Freiheit ja auch drin, weil man nicht die Notwendigkeit sieht zu gehen, weil man denkt, ich könnte jederzeit gehen.
Ja, ja. Ja. Also, und ich habe gesagt, es kann nicht die finanzielle Absicherung sein, die mich, mhm, da jetzt hält. Weißt du, also, das ist auch eine Sicherheit, die ist trügerisch. Die ist so, am Ende ist es so, ich habe schon immer die Verantwortung in Dingen auch gesehen. Und wenn ich, ja, ich bin einfach nicht der Typ, der es einfach nur wegen Geld macht. Mhm. Das widerstrebt sich. Ne? Da widerstrebe ich mich. Da habe ich das Gefühl, so, das bin ich vom Typ einfach nicht. Und das zu verstanden zu haben, auch zu sagen, okay, ich bin immer noch jemand, der, wenn es mich begeistert, mache ich das. Und wenn ich eine Phase habe, wo ich zweifle, dann will ich trotzdem nicht gleich sagen, ich höre auf, sondern, mhm, der Zweifel gehört auch dazu, finde ich. Ne? Da muss ich auch gucken, warum ich zweifle und so. Ne? Und vielleicht kann ich den Zweifel auch lösen und dann kann ich weitermachen und so. Und dann ist ja auch immer wieder, man muss es ja auch immer wieder kritisch hinterfragen, was mache ich denn da gerade? Funktioniert das, was ich tue? Ich finde das, und plötzlich habe ich auch wieder eine Generation gehabt, wo ich tolle junge Menschen kennengelernt habe, und da habe ich gesagt, mein Gott, das motiviert mich auch so stark. Egal, ob die Fragen sich wiederholen, mhm, und so, ne? Irgendwas kriege ich da auch zurück, was ich sonst nicht habe.
Ne? Wie groß sind denn die Gruppen immer? Wie viel?
Naja, bei mir kann das schon manchmal so 30 Leute sein. Mhm. Ne?
Aber gibt es da auch.
Aber es gibt so ein paar, die so konstant mit dir so, mhm, die so ein Verhältnis aufbauen, wo, klar, du so eine, die du so echt begleitest über 6 Jahre, 5, mhm, 6 Jahre. Da sind auch echt ganz, das ist auch eine ganz starke Quelle für mich an auch einen Zugang zu Generationen, den ich sonst nicht habe. Mhm. Und zu den Fragen dieser Generation, ja, die ich sonst nicht habe. Ja. Ne? Und das hält mich einfach total jung.
Ja, das ist ja auch total wichtig, weil wenn man das nicht hat, genau dieses Junghalten ist ja eigentlich so der Faktor. Weil man sieht ja häufig auch, dass Designer oder Artdirektoren oder sowas einfach so ab 40 stark abfallen, einfach weil die Relevanz einfach nicht mehr da ist, weil, genau, du zu weit weg bist von, ja, von der Welt einfach.
Ja. Ja, und weil du einfach Dinge machst, die du vor 20 Jahren gemacht hast.
Ja, genau, das interessiert halt heute keine Sau mehr da.
Ja, ja. Das ist so. Also dem bin ich schon immer früh begegnet, indem ich immer mit anderen Leuten gearbeitet habe, mhm, einfach um nicht in so einen Moment zu kommen. Und natürlich, das ist, die Studierende bringen immer, die stehen vor neuen Technologien, mit denen ich nicht unbedingt was zu tun haben muss, aber die sind plötzlich da. Was können wir mit dem machen? Das heißt, ich muss mich auch immer wieder mit aktuellen Dingen einfach beschäftigen. Das gehört einfach dazu, mhm, zu dem Beruf. Und das finde ich total bereichert einfach. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich mache das weiter. Solange ich das Gefühl habe, ich kann denen was geben und es kommt was für mich zurück. Mhm. Also, ne? Und solange wir diesen, und es ist eben nicht Geld, sondern das ist was anderes, was ich eben mit Geld nicht kriege. Ja. Ne? So. Und das finde ich dann schon auch eine tolle Möglichkeit einfach. Ne?
Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du heute noch Unterricht?
Ich habe noch Kolloquien, ja. Ich habe noch so Besprechungen. Ja. Morgen und Mittwoch und Donnerstag sind die offiziellen Unterrichtstage, mhm, wo ich Kurse habe. Und heute habe ich noch die Diplombesprechung und sowas.
Ah, okay. Ja. Dann lasse ich dir jetzt auch die Zeit dafür. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute.
Ja, super gerne, ja.
Es war mir eine Freude und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, ich denke schon.
Alright.
Es gibt jemanden, der dir total ähnlich sieht bei der Uni.
Echt? Ja. Das ist lustig. Es gibt wenig Leute, die mit diesem Gesicht gestraft sind, habe ich festgestellt. Ich bin relativ einmalig eigentlich.
Überhaupt nicht gestraft. Und er hat schon Diplom. Und das ist ein ganz interessanter Mensch.
Ja.
Der immer ganz stark mit so Technologiefragen kam und immer auch Gestaltungen. Der immer auch Technologie als Möglichkeit gesehen habe, Gestaltungen zu definieren. Mhm. Also, der erinnert mich total an dich, das ist lustig.
Ja, lustig. Wenn es von dem irgendwie einen Link gibt oder sowas, muss man den mal schicken. Ja, das schaue ich mir den mal an.
Ja, kann ich machen. Fun.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.